Magst du dich kurz vorstellen?
Na klar, mein Name ist Thomas Wiegold. Ich betreibe das Blog Augen geradeaus. Das ist ein Blog zur Verteidigungs- und Sicherheitspolitik, von mir als professionellem Journalisten gemacht. Und damit bediene ich eine ziemliche Nische in Deutschland, weil Verteidigungs- und Sicherheitspolitik ja eher so ein Bad-Thema ist.
Bist du mit diesem Thema auch auf der Republika?
Nein, diesmal leider nicht. Voriges Jahr war ich da, da habe ich ein Panel dazu gemacht mit einem ehemaligen Fallschirmjägeroffizier. Und wir haben was gemacht unter der Überschrift Bloggen von der Front. Das wurde auch ganz gut angenommen. Diesmal hat es leider nicht geklappt. Mal gucken, vielleicht nächstes Jahr wieder.
Das heißt, diesmal bist du nur als Gast hier?
Ich bin nur als Zuschauer, ich gucke rum. Ich kenne aus der Berliner Bloggerszene auch eine ganze Menge Leute. Und das ist dann sehr schön, das vielgerühmte Klassentreffen. Was jeder, der öfter hier war, sieht, ist es auch für mich natürlich ein bisschen.
Wie hat sich das Klassentreffen mit den Jahren entwickelt?
Ja, es ist natürlich immer größer geworden. Ich war bisher auf jeder Republika. Es ist immer größer und noch größer und noch größer. Und trotzdem sind die Säle wieder überfüllt. Wahrscheinlich muss dann nächstes Jahr noch größer werden. Ich weiß es nicht. Das ist ein bisschen ein Problem. Ein anderes Problem ist auch, dass nicht so ganz klar ist, jeder fängt irgendwo bei Null an. Und man hat das Gefühl, viele Dinge, die manchen Leuten schon klar sind oder man sagt, die Diskussion, die haben wir schon geführt, die wird dann nochmal geführt, muss wahrscheinlich so sein, wenn es immer größer wird, aber da könnte ich mir vorstellen, vielleicht so ein bisschen diese versuchte Aufteilung, hey, das ist eher so ein Einsteigertrack und hier machen wir es auf einem anderen Level, das ein bisschen konsequenter durchzuziehen.
Kannst du da ein Beispiel geben?
Ja, also der Kollege Udo Vetter, den ich sehr schätze, obwohl er mir letztes Jahr den Grimme Online Award weggeschnappt hat, muss man ja auch mal sagen. Also, ja, ist doch so.
Schweinerei.
Ja, nein, natürlich kein. Das schneidest du wieder raus, ist doch klar. Ne? Also, der fängt dann natürlich an mit, muss ich im Internet das Persönlichkeitsrecht achten? Das ist wichtig, völlig klar. Das ist aber... Ja, für viele, die seit Jahren ins Internet schreiben, ist das auch schon klar. Und da muss man vielleicht ein bisschen differenzieren. Also sind Leute da, die sich ans Bloggen rantasten, die mit Publizieren im Internet anfangen, die sowas mal ausprobieren wollen, die einfach so ein bisschen Anleitung brauchen oder Hinweise brauchen, wie geht das, die praktische Tipps brauchen. Oder hat man Leute, die sagen, okay, ich mache das schon seit 5 Jahren, ich habe etwas andere, vielleicht detaillierte und kompliziertere Fragen.
Welche Fragen wären das bei dir?
Also mich interessiert natürlich, was so Crowdfunding angeht. Aber da splittet sich's natürlich auf. Ich will kein Buch schreiben. Da bin ich zu faul für. Das sage ich immer ganz offen. Ich möchte natürlich auch kein Projekt finanzieren. Ich möchte meinen Blog auf eine ständige finanzielle Basis stellen. Das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz als jemand, der sagt, ich möchte einen Film drehen und dafür brauche ich die Summe X.
Es gibt aber auch verschiedene Ansätze. Es gab gestern eine Session, wo quasi das kollaborative Buchschreiben vorgestellt wurde, dass irgendwie sich zum Beispiel eine Woche lang irgendwie 6 bis 8 Sachbuchautoren zusammensetzen und sagen, okay, wir schreiben jetzt dazu ein Buch innerhalb einer Woche und dann wird das fertiggestellt. Ist das ein Ansatz für dich? Wäre das vielleicht eine Motivation, ein Buch zu schreiben oder hast du generell kein Interesse?
Ich sag doch, ich bin generell zu faul, ein Buch zu schreiben. Ich finde den Ansatz nicht schlecht mit dem Kollaborativen. Das geht, das ist ein bisschen mein Problem, das geht, wenn man eine gewisse Masse, eine kritische Masse an Leuten hat, die sich mit dem Thema befassen und die sowas machen. Bei diesem Nischenthema, was ich mache, ist, glaube ich, die kritische Masse noch lange nicht erreicht.
Hast du abseits der normalen Sessions irgendwas erlebt, was berichtenswert ist? Also ich habe mitbekommen, ihr seid mal mit dem Bus irgendwo hingefahren. Wo ging es denn dahin?
Das spricht sich auch alles rum, ne? In dieses Pornokino in Schöneberg. Das sage ich natürlich nicht, dass ich dabei war.
Aber du hast gehört, dass da irgendwas war.
Ich habe gehört, dass da Leute mit so einem Partybus in Pornokino in Schöneberg gefahren sind, ja. Hat man mir erzählt.
Mhm. Ich habe aber auch gehört, dass die sich da nicht diese Pornos angeguckt haben, sondern was anderes gemacht haben.
Nee, also es war ein bisschen enttäuschend. Es gab da nur Werbefilme zu sehen. Entschuldigung, also jedenfalls habe ich gehört, es gab da nur Werbefilme. Nein, es war ganz witzig. Von der Idee her, dass man also sagt, hier sind ja sozusagen die schlechtesten Werbefilme im Web gekürt worden. Und hatte jemand halt die nette Idee, die führen wir in diesem Pornokino vor. War plüschig, das Bier war teilweise kalt, teilweise nicht kalt und die Filme waren so schräg, wie man es erwartet hatte.
Für mich ist es zum Beispiel die erste Republika und ich finde, das Publikum ist sehr jung. Kannst du das bestätigen? Wird das Publikum jünger mit den Jahren? Also wird es vielleicht sogar jetzt langsam eine Jugendmesse? Oder glaubst du, dass es bei dem Kern, dass es eine Netzmesse immer noch ist?
Also es ist im Kern eine Netzmesse, das ist jünger. Ja gut, wachsen halt Leute nach und das ist ja auch verdammt nochmal gut so. Also wenn die alle wie ich über 50 wären, dann wäre es ein bisschen öde, glaube ich.
Kennen die Leute dich hier mit deinem Blog?
Ein paar.
Außer die ganz normalen? Also die gewöhnlichen Journalisten?
Nee, eigentlich eher nicht. Also beim Generalstabslehrgang der Bundeswehr habe ich im Schnitt mehr Leser, als ich hier habe, prozentual gesehen. Das ist so. Aber damit rechne ich auch und das ist okay.
Du bist wahrscheinlich auch öfters in Afghanistan als hier in Berlin, oder? Auf so einer Messe.
Nö, ach, das, hey, ich versuche, dass sich die Waage hält.
Wie oft fährst du?
Ich versuche, zweimal im Jahr hinzufahren. Das ist mir letztes Jahr nicht gelungen, da war ich nur einmal da. Dieses Jahr weiß ich noch nicht. Ist immer so ein bisschen Organisationsproblem für einen freien Journalisten.
Glaubst du, dass das bis 2014 noch geht?
Das geht länger.
Noch länger?
Aber ja, 2014 gehen die Kampftruppen raus. Das ist ja auch so eine typische Eigenart der deutschen Politik, dass immer so getan wird, als würden alle bis 2014 abziehen. Das ist natürlich ziemlicher Unsinn. Wenn man ins Kleingedruckte guckt, die Kampftruppen gehen raus, aber es wird noch Unterstützung bleiben, Ausbildung der afghanischen Armee, die ganze Logistik. Also solange auch nur ein Ausbilder der afghanischen Armee da ist, braucht er das Ganze drumherum bis hin zum Feldlazarett. Also es sei denn, die Amis machen wirklich den überstürzten Raus-hier-Ansatz und wir gehen jetzt alle raus, dann werden die Deutschen auch sehr schnell raus. Aber so ist das noch lange nicht abzusehen.
Im Grunde ist der Konflikt immer noch, um jetzt mal ein bisschen abseits von der Republika zu gehen.
Deutlich.
Das Problem ist immer noch, dass man eigentlich nicht abziehen kann, bevor kein Frieden herrscht. Ne? Also ich meine, das ist ja immer, das ist immer noch das Grundproblem, erst irgendwie den Krieg beenden.
Ja.
Und dann abziehen. Und es wird ja irgendwie in der Öffentlichkeit, beziehungsweise in der Presse lese ich auch mal vermehrt, okay, abziehen, abziehen, abziehen. Aber das Entscheidende, der Kern des Problems, Frieden zwischen Taliban und den ganz normalen Afghanen, das spielt ja anscheinend gar keine Rolle mehr.
Nein, das ist aber auch ein Problem, ja nicht nur der Deutschen, das ist ein Problem der Heimatpolitik. Entscheidend ist längst nicht mehr, was wirklich in Afghanistan passiert, sondern was in den jeweiligen Heimatländern am besten noch vor einer Wahl passiert. Das bestimmt die Wahrnehmung, das bestimmt auch die politische Debatte. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Also wenn wir uns ein anderes Beispiel Kosovo angucken, wo, glaube ich, sehr vielen in Deutschland gar nicht bewusst ist, dass nach mehr als 10 Jahren da immer noch ein paar tausend deutsche Soldaten im Einsatz sind, dann sieht man, wie lange sowas dauert. Und Frieden muss man auch mal definieren. Was heißt das? Wenn nicht mehr permanent geschossen wird, wenn es einen halbwegs funktionierenden Staat gibt. Also da traut sich ja auch keiner so richtig ran, die Definition zu treffen, die unter Umständen dazu führen würde, dass man hier in der Innenpolitik verkaufen müsste, wir müssen doch noch länger da bleiben.
Das ist politisches Kalkül, oder? Das ist einfach nur, dass das nicht ausgesprochen wird.
Ja, das ist ein Stück weit politisches Kalkül. Es ist einfach das Problem, es richtet sich nicht nach objektiven Notwendigkeiten, sondern es richtet sich nach Stimmung und nach politischer Lage. Aber das ist in den USA nicht so viel anders. Nein.
Trotzdem, apropos USA, ich habe jetzt diese Woche mitbekommen, dass Obama in Afghanistan war und hat da auch einen Sicherheitsvertrag unterschrieben. Also ist es das, wovon du gerade geredet hast, dass zwar die Kampftruppen dann 2014, 2013 vielleicht abziehen, aber die Sicherheitsunterstützung immer noch über Jahre hinweg bleiben wird?
Ja, das geht so in die Richtung, wobei man gucken muss, in welcher Form. Also da gibt es ja sehr unterschiedliche Ansichten. Also bleiben zum Beispiel im großen Stil Ausbilder da? Oder sagt man nur, man lässt Special Forces da, relativ wenige, die bei Bedarf böse Leute ausschalten. Da gibt's eine Vielzahl von Optionen. Klar ist nur, die Öffentlichkeit in USA wie auch in Deutschland guckt auf die Zahl. Und wenn man sagt, die Zahl kann man reduzieren, dann kann man das als politischen Erfolg verkaufen.
Stimmt es, dass es erstens Verhandlungen gibt zwischen Taliban und dem Westen und dass die Deutschen da eine entscheidende Rolle haben?
Also das ist schwer zu...
So mit deutschen Unterhändlern.
Ja, es gibt ganz offensichtlich Verhandlungen, auch wenn es immer wieder bestritten wird, wenn sie immer wieder ins Stocken kommen. Dass die Deutschen eine Rolle dabei spielen, ist recht wahrscheinlich. Wie das konkret aussieht, darüber hüllen sich alle verständlicherweise in Schweigen. Also wenn, dann versuchen die Deutschen natürlich ihren Ruf, das, was sie auch im Nahen Osten getan haben, als ehrlicher Makler gerecht zu werden und möglichst nach außen hin nicht in Erscheinung zu treten.
Dankeschön.
Bitteschön.